Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Dienstag, den 15. Juli und heute nehmen wir nachmittags auf. Haben wir extra gemacht, damit wir die Eröffnung der Berichtssaison natürlich für euch covern können. Heute waren ja so die Banken dran und Vermögensverwalter wie BlackRock. Da gucken wir mal drauf. Kann man schon vorweg sagen, BlackRock, wie ich finde, spektakuläre Zahlen. Auch die Banken teilweise besser als erwartet, aber trotzdem unter dem Vorjahr, aber da werden wir gleich was dazu sagen. Der Lieblingspessimist Jamie Dimon ist ja der Chef von JP Morgan, aber hat auch Positives diesmal gehabt, natürlich zu den 20 negativen Punkten, die es da sonst so gab. Ja. Wir haben aber auch gute Nachrichten für Nvidia-Aktionäre. Ja, einige werden es gemerkt haben. Es geht so stramm auf die 5 Billionen mittlerweile zu dann. Ja, also Wahnsinn. Aber es gab halt auch wieder wirklich gute Nachrichten und noch ein paar weitere interessante Nachrichten. Also wieder eine vollgepackte Folge. Aber auch wenn man jetzt so die letzten Tage schaut, ich weiß noch so am Wochenende, wo ich gedacht habe, oh, jetzt Zölle waren ja wieder ein Thema und so. Eigentlich haben alle gemeint, es wird blutrot am Montag, aber von wegen, die Märkte steigen weiter. Was war dafür verantwortlich?
Genau, stimmt. Wir hatten das Thema ja, wir hatten ja aufgenommen, bevor dann Donald Trump mit seinen 30% für die EU und für Mexiko rauskam. Da gab es ja am Freitag dann schon so ein bisschen Druck am Markt und dann kam es nachbörslich irgendwann. Als ich Samstag früh geschaut habe, dachte ich mir, oh, okay, 30%? Eigentlich hatte man so das Gefühl, es geht ja so, glaube ich, teilweise Richtung 10%. Damit wäre die EU irgendwie zufrieden gewesen. Aber jetzt hat er irgendwie ein bisschen die Geduld verloren und hat gesagt 30%, aber ab 1.8. Ne? Also er hat ja nochmal den Zeitraum verlängert und die EU hat auch gesagt, sie fangen jetzt nicht an diese Woche mit den Gegenzöllen, sondern sie verhandeln. Das zeigt ja so ein bisschen zumindest, dass es da noch eine Chance gibt, dass ja ein Entgegenkommen von beiden Seiten kommt. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, wieso der Markt weiterhin entspannt ist. Bis dahin ist noch Zeit und ich glaube nicht, dass es bei den 30% bleibt, sondern dass er mal wieder, dass es wieder ein Taco-Trade gibt. Also Trump always chickens out. Wohl, ja, vielleicht fühlt er sich damit auch langsam so ein bisschen veräppelt und macht es eben nicht mehr. Aber dass da zumindest ein bisschen was noch passiert, denke ich schon. Ja, das ist wieder die Strategie des maximalen Drucks ausüben und dann noch einen besseren Deal auszuhandeln. Ja, denn 30% wäre natürlich auch für die USA extrem schlecht, aber auch für Deutschland. Deswegen war der DAX auch so in den außerbörslichen Indikationen. Das kann man bei IG zum Beispiel gucken, also IG. Wenn ihr IG-Wochenendhandel eingibt, dann könnt ihr so samstags, sonntags mal gucken, wieso die außerbörslichen Taxen sind. Da ging es zwar nach unten, aber es war jetzt auch keine Panik. So 0,7, 0,8% waren das. Markt ist da wirklich weiter entspannt. Und gestern, Nasdaq hat ja sogar auf einen neuen Allzeithoch geschlossen. Also die US-Börsen, die ist aktuell durch gar nichts zu stoppen. Und auch heute sieht es wieder vorbörslich ganz gut aus. Wir sprechen ja gleich noch über die ganze Geschichte mit Nvidia. Gerade eben ganz frisch, also kurz nachdem wir jetzt aufnehmen, kamen auch nochmal die Verbraucherpreise raus. Da gab es auch so ein bisschen Sorge, dass die jetzt deutlich heißer werden, aber sie sind im Endeffekt im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Also Kernrate plus 2,9%, die Verbraucherpreise insgesamt plus 2,7 gegenüber dem Vorjahr. Da war die Prognose zwar 2,6, aber ja. Markt kann damit leben und gegenüber dem Vormonat war es auch genau wie erwartet. Was ich noch spannend fand, es kam auch noch der Empire State Index raus. Also ein Frühindikator, der misst die Geschäftslage im Bundesstaat New York im produzierenden Gewerbe. Und da war die Schätzung bei minus 9,2, also Schrumpfung. Und der ist bei plus 5,5 Punkte rausgekommen. Also, das ist ja so krass, dass die US-Wirtschaft weiter wirklich sehr gut läuft. Und ich glaube jetzt auch, das, was man jetzt schon bei den Banken gesehen hat, das wird sich fortsetzen, dass halt die Messlatte, weil ja so die ganze Unsicherheit da war nach dem ersten Quartal, kein Unternehmen wusste, wie es weitergeht. Sie haben alle entweder gar nicht geguidet oder vorsichtig geguidet. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit halt sehr hoch, dass da die Erwartungen meistens übertroffen werden. Und das stützt natürlich auch so ein bisschen. Deswegen bin ich auch verhalten optimistisch, dass wir hier unterm Strich eine ganz gute Berichtssaison sehen. auch wenn wir natürlich teilweise schon brutale Rallyes gesehen haben. Und das ist ja heute auch das Problem bei den Banken. Ja, die Zahlen waren ja teilweise wieder echt gut, aber die Reaktion, ja, mau. Aber das ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches bei den Banken. Weiß ich nicht, wann haben denn die Banken mal so richtig krass positiv reagiert? Ich glaube, JP Morgan, die liefern jedes Mal gut ab und die sind mal 1% im Minus, mal 1% im Plus. Also so viel tut sich da meistens nichts, muss man sagen.
Ja, das stimmt allerdings, ja. Aber es wird jetzt natürlich interessant werden, wenn jetzt dann halt mal so die Quartalszahlen kommen. Und ich glaube, diesmal könnten halt auch wirklich einige Überraschungen mit dabei sein, weil wir wissen es ja, das ist jetzt das Quartal, wo eben so das Zolltheater begonnen hat. Und da bin ich mal echt gespannt, ob man das bei dem einen oder anderen merkt oder ob dann doch nichts kommt. Aber ansonsten ist es, wie wir es die letzten Folgen halt schon so ein bisschen geahnt hatten, auf Ankündigungen von Donald Trump reagieren die Börsen mittlerweile halt schon fast gar nicht mehr. Und ich glaube, niemand glaubt zum aktuellen Zeitpunkt daran, dass die EU dann eben mit 30% Zöllen oder Ähnlichem belegt wird. Ich glaube, er hat da einfach seinen Blatt so ein bisschen überreizt dann und ich glaube, das weiß die EU selber auch dann, ja.
Was vielleicht noch ein weiterer Punkt ist, weshalb wahrscheinlich auch die Berichtssaison ganz gut wird und man hatte zuletzt auch wieder Exportzahlen aus China gesehen, die waren auch extrem gut, was natürlich jetzt viele Unternehmen auch in den USA gemacht haben. Sie haben sich immer die Lager komplett vollgepackt, jetzt bevor diese ganz hohen Zölle kamen. Das heißt, auch wenn jetzt dann ab 1.8., was ich ja nicht mal glaube, dann kurz die 30% Zölle da sind, selbst das würde jetzt, glaube ich, nicht bedeuten, dass der Markt komplett crasht, sondern jetzt haben die Unternehmen so ein bisschen vorgesorgt und haben Puffer aufgebaut und dann sind wahrscheinlich noch mal ein paar Wochen Zeit, um da noch mal neue Verhandlungen zu führen und so weiter. Deswegen, ich glaube, wenn es im August mal knallen sollte, dann wäre das sogar so tendenziell doch eher wieder eine Chance, einen Dip zu kaufen. Ne? Denn grundsätzlich, die Treiber sind weiter intakt, vor allen Dingen halt im Tech-Sektor. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen mit Nvidia, aber zum Beispiel auch mit den Plänen von Meta. Das ist der Wahnsinn.
Ja, also die Nachrichten reißen halt aktuell nicht ab und das hilft dann eben halt auch den Börsen. Man weiß es ja, es wird halt immer die Zukunft gehandelt und das stützt halt so auch aktuell die Märkte. Aber ich mache mir halt trotzdem keine Sorgen, weil man es halt bei vielen Unternehmen, wie wir es ja immer wieder so ein bisschen predigen, dann halt auch tatsächlich in den Gewinnen sieht. Natürlich nicht bei allen Unternehmen, aber bei sehr vielen sieht man dann halt eben auch, wie eben auch Nvidia beispielsweise. Wenn ich so überlege, so noch vor einem Jahr oder anderthalb, wo ich gefragt, ja, wo soll denn Nvidia noch hinsteigen und das geht ja gar nicht mehr, aber ich meine, guck dir halt mal die Ergebnisse und die Umsatzentwicklung an, das ist halt wirklich spektakulär. Ich glaube, das hat es so noch nie gegeben, also dass ein Unternehmen in der Größenordnung solche Wachstumsraten, solche Margengewinne und Marktanteilsgewinne hatte, das ist wirklich Wahnsinn gewesen, ja, aber wir haben jetzt Nvidia schon oft gehabt, jetzt nehmen wir die Nachricht mal einfach so mit rein dann schon mal, dass man auch sieht, warum Nvidia vielleicht vor einer weiteren massiven Rallye stehen könne, denn man muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Jensen Huang ist natürlich immer recht bullisch, was sein Unternehmen angeht, aber es heißt dann eben, dass sie nun sehr optimistisch sind, dass sie sogar ihre H20 KI-Chips bald nach China verkaufen dürfen. Dafür braucht sie aktuell Lizenzen und es hat wohl mit Donald Trump hier vor wenigen Tagen ein Gespräch gegeben. Natürlich, wie gesagt, da muss man bei beiden sehr vorsichtig sein. Da könnte ich mir gut vorstellen, wenn du hinterher fragst, wie das Gespräch war, erzählt einem jeder komplett andere Dinge von den beiden dann. Ja, aber aktuell sieht es so aus, als würde China auch vor allem so aufgrund der Verhandlungen davor stehen, dass sie eben diese Technologie, zumindest diese H20-Chips, importieren dürften, ja. Und das wäre natürlich ein Riesengewinn für Nvidia. Sie haben selber jetzt gesagt, dass sich ihre Marktanteile durch diese Beschränkung in China fast halbiert hätten. Und natürlich, wenn jetzt diese neue Technologie wieder kommt, weil Jensen Huang hat dann da auch weiter probiert, Donald Trump so ein bisschen darauf hinzuweisen, dass es Amerika eher also gut tun würde, wenn sie die Sachen exportieren dürften, weil es auch wieder Arbeitsplätze für Nvidia bringt und so weiter. Ja, das ist natürlich jetzt von aber es ist schwierig einzusehen. Das ist natürlich klar, dass er gerne so viel wie möglich da verkaufen würde. Aber wir hatten es ja auch schon oft davon, wenn du ein Land wie China eben dann dazu aufzwingst, durch komplette Verbote das selber zu machen, das kann natürlich einen großen Backfire dann geben. Deswegen, ja, schwierig natürlich die Situation einzuschätzen für Nvidia-Aktionäre, aber definitiv eine positive Nachricht. Denn ich weiß noch, beim letzten Quartalsbericht war es so, ich glaube, 8 Milliarden waren es, wenn ich noch die Zahl richtig im Kopf habe, die ihnen alleine durch solche Themen dann auch gefehlt haben wieder. Also es läuft weiterhin sehr, sehr gut bei Nvidia, auch bewertungstechnisch, obwohl die Aktie so stark gelaufen ist. Also sie ist auch aktuell, wie ich finde, nicht so mega übertrieben von der Bewertung her. Und deswegen läuft bei Nvidia, um es mal so ein bisschen kurz und knackig zusammenzufassen. Ja.
Also Dan Ives, gut, der ist ja auch der Mega-Bulle, der hat gesagt, dass jetzt Nvidia die H20-Chips wieder verkaufen darf, ist ein Game-Changer. Und er rechnet damit, dass Nvidia ein 30 Milliarden Annual Business zurückbekommt. Also ich wollte nämlich auch noch schauen, ich habe es nicht geschafft, wie hoch jetzt überhaupt diese Einbußen waren bei Nvidia, dadurch, dass man das nicht verkaufen durfte. Es gab ja diese Milliardenabschreibung. Es ist ja aber trotzdem auch so, dass da durch diverse Kanäle, man liest ja irgendwie über Singapur und wo die alle dann hergeschiffert werden nach China, dass es da diverse Kanäle gibt. Jetzt zumindest kann man das wieder offiziell machen. Übrigens scheinbar auch AMD bald. Ich habe es nämlich gelesen. Also AMD springt nämlich auch nach oben. As shipments to China expected to resume. Also auch dort soll es dann wohl bald weitergehen. Ich denke aber auch, rein von der Logik ist das schon richtig. Klar, Jensen Huang ist da natürlich sehr befangen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, man sieht ja schon, wie Huawei jetzt probiert, in dem Bereich Fuß zu fassen. Und die Chinesen haben es bisher meistens dann geschafft, auch westliche Hersteller teilweise abzulösen und haben da krass aufgeholt. Und wenn man das riesige Feld jetzt einfach abgibt und dann quasi provoziert, dass Huawei und Co. richtig Gas geben, wäre das, glaube ich, am Ende für die USA ein krasses Eigentor einfach. Deswegen hat wahrscheinlich dann Jensen Huang da gute Überzeugungsarbeit bei Donald Trump geleistet. Und ja, ist auf jeden Fall positiv für Nvidia, aber die 4,5% Kursgewinn bedeuten halt mal eben fast 200 Milliarden zusätzliche Marktkapitalisierung. Das ist schon echt, das ist schon wahr. Also bei diesen Marktkapitalisierungen, was da mittlerweile 1-2% halt auch ausmachen, ja, das ist dann jedes Mal ein DAX-Unternehmen, was dann da hinzugewonnen wird. Also ja, aber es hilft insgesamt natürlich dann auch wieder dem ganzen KI-Infrastruktursektor, also nicht nur AMD, sondern auch querbeet allen weiteren. Es gab auch noch eine weitere Meldung gestern, die ganz spannend ist, die so ein bisschen halt auch aufzeigt, dass der aktuelle Boom nicht dieses Jahr endet, so wie es zumindest den Anschein hat. Mark Zuckerberg hat nämlich jetzt gestern nochmal auf Facebook gepostet, dass sie ja dabei sind, eine Superintelligenz zu entwickeln. Und dafür, wir haben es oft besprochen, nimmt er alles in die Hand, was geht, und wirbt die krassesten Leute ab, um einfach das talentierteste und beste Team zu haben in der Branche. Und sie wollen weitere Hunderte von Milliarden Dollar investieren, um diese Superintelligenz zu bauen. Und sie sind jetzt unter anderem dabei, mehrere Multi-Gigawatt-Cluster zu bauen. Den ersten, den nennen sie Prometheus. Da hat er auch ein Bild gepostet, wie groß dieses Rechenzentrum ist. Also das deckt irgendwie halb Manhattan ab oder noch mehr. Das ist absoluter Wahnsinn. Und danach soll es sogar weitere Rechenzentren geben, also große Gigawatt-Cluster. Das ist nicht ein Gigawatt, sondern 5 Gigawatt. Und das Ding soll dann Hyperion heißen. Also total bekloppt eigentlich. Die decken auf jeden Fall einen erheblichen Teil der Fläche von Manhattan ab. Aber werden natürlich nicht in Manhattan gebaut, sondern, ich weiß nicht, irgendwo in Texas oder da, wo Strom verfügbar ist und Platz verfügbar ist. Also da bin ich echt mal gespannt. Wir hatten es das letzte Mal, du nimmst da unfassbar viel Geld in die Hand, aber Meta verdient halt auch das Geld. Aber die Abschreibungen natürlich auf so Rechenzentren sind brutal. Also sie müssen natürlich dann auch irgendwann ein Geschäftsmodell haben, wenn sie die Superintelligenz erreichen, die damit dann wieder Geld verdienen und so. Wir sind auf jeden Fall in einer brutalen Zeit. Vielleicht wird hier teilweise übertrieben, aber Zuckerberg hat in seinen letzten Jahren halt auch vieles richtig gemacht. Und wenn er halt Chancen wittert oder das Gefühl hat, dass sie hinten dran sind, dann setzt der Berge in Bewegung. Und so jemand ist mir lieber wie Apple, die hier seit Jahren herumdümpeln. Gab sogar letztens, glaube ich, so mal Gerüchte, dass Tim Cook fliegen soll, aber das Board unterstützt ihn wohl weiter, ne, weil er da genau der Richtige ist, was ich aber eher nicht so sehe, weil da tut sich halt nicht so viel bei Apple. Ne? Aber wir werden sehen. Auch Apple wird wahrscheinlich wieder irgendwann mal aus dem Quark kommen. Aber ja, das zeigt auf jeden Fall, um zum Abschluss, dass halt die Nachfrage im KI-Infrastruktursektor wohl auf Jahre hoch bleibt, nicht nur für Nvidia, dann aber auch, wahrscheinlich auch für Oracle, für hier die ganzen Serverbauer wie Dell, HP Enterprise, Supermicro-Computer und dann die Zulieferer wie Arista, Vertiv, wir haben darüber schon mehrfach gesprochen. Auch AMD, die nutzen wohl auch AMD-Chips bei Facebook dann, beziehungsweise bei Meta. Sehr, sehr spannend alles, ja. Also es ist sehr viel los.
Ja, das stimmt. Und auch die Nachrichten im Full-Self-Driving nehmen nicht ab. Und diesmal war es positiv sowohl für China als auch für Uber. Denn Chinas Baidu hat mit Uber hier eine globale Kooperation geschlossen. Also die soll sehr umfangreich sein. Und sie möchten ihre Apollo-Plattform in Zusammenhang mit tausenden Fahrzeugen, wollen sie sozusagen weltweit ausrollen. Und dabei soll Uber dann eben sozusagen das Bindeglied dann dazwischen sein. Also hatten wir ja schon das öfters mal so ein bisschen als Thema, dass Uber gerade sehr interessant ist, natürlich auch einige Risiken mitbringt. Falls nämlich keiner auf Uber setzt, dann könnte es auf der anderen Seite wieder sehr schlecht aussehen. Aber jetzt sind schon zwei der wirklich aussichtsreichsten Unternehmen mit Waymo und Baidu im Full Self Driving zumindest mal mit sehr umfangreichen Kooperationen bei Uber an Bord. Und sie möchten hier vor allem so im asiatischen Raum beginnen, möchten dann aber auch so in den Mittleren Osten im späteren Verlauf des Jahres gehen, das Ganze ausrollen. Und sehr spannend, auf jeden Fall sehr gute Nachrichten für die Uber-Aktie. Zeigt also, dass sie hier weiter das auch auf dem Schirm haben mit Full Self Driving, dass das ihr Businessmodell definitiv mal so auf links drehen wird. Aber sie könnten da halt eben trotzdem auch zu den großen Gewinnern zählen. Und ja, das Thema Full Self Driving wird jetzt wahrscheinlich die nächsten Quartale oder zwei, drei Jahre, ja, da wird es mit den Nachrichten nicht abreißen und das könnte auch schneller gehen, als es viele dann eben denken, meiner Meinung nach.
Ja, vielleicht noch ganz kurz zu Full Self Driving. Hast du das Bild gesehen, was dann von Elon Musk auch geteilt wurde? Tesla hat ja den Bereich, wo sie ihren Robotaxi-Dienst in Austin anbieten, ein wenig erweitert. Das sieht, wenn man das von der einen Seite sieht aus, anschaut, sieht es aus wie das Tesla-Zeichen. Auf von der anderen Seite sieht es aus, das geht so nach oben. Und links und rechts sind so zwei Rundungen. Sieht dann aus wie das beste Stück des Mannes. Einfach haben die halt komplett die Original-Accounts postet. Das haben sie natürlich genau extra so gemacht. Das ist echt so geil einfach. Ey. Ja, auf jeden Fall sieht das aus wie ein P-Punkt-Punkt. Ne? Also ja, da musste ich auch lachen wieder. Ey. Die sind echt. Auf jeden Fall, wir haben ja gesagt, es gibt irgendwie so wenige Nachrichten von Teslas Robo. Taxidienst, jetzt haben sie auf jeden Fall den Bereich etwas ausgeweitet. Also ich versuche mal da jetzt mal wieder mehr drauf zu achten. Die Tesla-Aktie hat sich zumindest ein bisschen gefangen zuletzt, obwohl ja die Auslieferungszahlen mal wieder ja eher bescheiden waren, genau.
Ja, da muss langsam was kommen, genau. Und jetzt so langsam können wir brauchen mal irgendwie eine Glocke oder so, dass wir die Berichtssaison so richtig einleiten können. Wir starten aber nicht mit den beiden, ja, hört man nicht, kannst du lassen. Wir starten erstmal mit einer Schätzung, denn heute, wenn ihr das hört, kommt nämlich auch ASML raus. Und da bin ich mal sehr gespannt, da könnte es ordentlich Bewegung in den Kurs geben, weil wenn man so sieht, wie die ganzen KI-Aktien, teilweise auch die Halbleiterunternehmen zuletzt gelaufen sind, da hat ASML noch nicht so mitgemacht. Es gab zwar teilweise immer wieder mal so ein bisschen Erholungsversuche, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, wenn man es jetzt dann mal wieder schwarz auf weiß sieht, dass es gut läuft. Und diesmal liegen die Erwartungen extrem hoch. Also das ist auch das, was wir immer gesagt haben, das Übergangsjahr ist vorbei. Aktuell rechnet man damit, dass sie morgen oder eben heute jetzt in dem Fall ein Gewinnwachstum von knapp 30% verkünden werden. Also im Vorjahr lag EPS Euro 4,01 Euro und das soll jetzt bei 5,25 Euro rauskommen. Also es ist ein Wachstum von gut 30% und ich könnte mir sehr gut vorstellen, wenn der Markt das nun wirklich sieht, natürlich muss es dann auch so kommen, ja, dann aber könnte ich mir gut vorstellen, dass hier in die Aktie auch mal wieder richtig Bewegung reinkommt und vor allem ASML ist eine, wenn die mal so ein bisschen ins Rollen kommt, dann meistens dann auch gleich in so einer wirklich großen Welle. Da bin ich mal wirklich sehr gespannt. Ich selbst habe es ja schon sehr lange im Depot und würde mich auf jeden Fall auch mal wieder freuen, wenn da mal wieder so ein bisschen Bewegung dann reinkommt in die Aktie.
Ja. Ich wollte gerade sagen, die ist ja extrem schlecht gelaufen, ASML, jetzt sehe ich aber gerade, also seit dem Tief von April hat sie sich aber auch ganz ordentlich erholt, ist sogar...
Ja.
Aber bei allen leitenden Durchschnitten, also unterm Strich viel schlechter gelaufen als so andere Werte, aber ganz so schlimm sieht es jetzt auch nicht mehr aus.
Ne? Bin ich echt nee, das nicht, auf. Aber wenn man natürlich auch bedenkt noch, wo sie hergekommen ist, ja. Sie war ja mal bei 1000 Euro, wir reden jetzt aktuell hier schon nochmal von einem ordentlichen Abschlag, also da könnte ich mir sehr gut vorstellen, wenn man es jetzt dann sieht, deutlich zweistelliges Wachstum, dass dann auch mal wieder so ein bisschen hier nochmal ja so eine deutlich stärkere Bewegung dann reinkommt, als es zuletzt der Fall war,
ja. Ja, nice. Ja, dann kommen wir mal, bevor wir loslegen noch mit den Banken, ganz kurze Werbeunterbrechung und vielen Dank unserem neuen Partner Parkett. Kennen ja viele von euch, die dies noch nicht kennen, unbedingt mal ausprobieren. Für alle, die ihr Langfristdepot tracken wollen, eine Motivation brauchen, was so an Dividenden kommt, Statistiken haben wollen, wie zum Beispiel ein ETF aufgebaut ist oder ja, wie die Positionen gelaufen sind, die besten, die schlechtesten und so weiter. Ihr habt da unfassbar viele Statistiken bei Parkett. Und das Schöne ist, mit der App könnt ihr dann auch bei einigen Brokern, zum Beispiel Trade Republic ist dabei, Scalable, es kommen auch noch viele weitere, könnt ihr das Ganze automatisiert synchronisieren. Das heißt, ihr müsst nicht irgendwie wie bei früheren Tools da irgendwelche PDFs reinladen und so. Das kann man zwar auch machen, aber man kann es einfach per Knopfdruck machen und dann lädt er eine Historie von Hunderten oder Tausenden Trades über viele Jahre innerhalb von Sekunden rein und dann habt ihr alles auf einen Blick. Also ich nutze das jetzt auch bei mir bei Scalable und finde das echt mega cool. Es gibt viele, viele Funktionen, die kostenlos sind. Dann gibt es aber natürlich auch einige Funktionen, die sind kostenpflichtig. Wenn ihr zum Beispiel mehrere Portfolios verbinden wollt, wenn ihr Zusatzinformationen haben wollt, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Wir packen euch den Link unten rein und ja, wünschen euch viel Spaß, da euer Depot mal zu analysieren und damit Werbung Ende.
Und die, die es nicht kennen, müssen sich aber ein bisschen rechtfertigen dafür, weil das heißt ja dann, dass sie in den letzten Wochen hier die Folgen nicht mit reingehört haben. Deswegen, also wenn ihr es nicht kennt, dann bitte jetzt mal in die Kommentarsektion mal eine kurze Stellungnahme, warum ihr das Ganze nicht kennt, weil da kann ja irgendwas da nicht stimmen.
Absolute Frechheit und es zählt nicht, dass ihr im Urlaub wart oder irgendwie sowas. Man kann ja auch, Handy hat man ja immer dabei, also keine Ausrede.
So sieht's aus. Gerade im Urlaub hat man doch immer schön Zeit, mal ein bisschen Podcast zu hören. Deswegen,
am Strand liegen, auf der Liege,
ja, was gibt's Schöneres. Genau, ja? Wie früher im Deutschunterricht, bitte eine kurze Erörterung zu dem Thema, was da bei euch schiefgelaufen ist, genau. Und dann aber direkt auf den Link draufklicken, genau. Ja, die Berichtssaison, es hagelt weiter, sehr gute Nachrichten, wenn man sich so die Ergebnisse anschaut. Bei JP Morgan ist es so, hier hat man die Erwartung wirklich deutlich geschlagen, aber man hat hier auch mit einem Rückgang, also mit einem starken Rückgang gerechnet, der ist auch so gekommen, also immer zwei Seiten der Medaille, aber wenn man bedenkt, wie schlecht man eigentlich erwartet hat, dass die Ergebnisse werden. Wenn man sich's anschaut, die Net Revenue Reported, die sind um 11% zurückgegangen auf knapp 45 Milliarden Dollar, also im Vorjahr waren wir noch bei 50 Milliarden und das Net Income, das ist um 17% zurückgegangen. Das sind ziemlich genau 15 Milliarden Dollar gewesen. Aber wenn man jetzt mal anschaut, die Earnings per Share, die lagen bei 5,24 Dollar. Man hatte allerdings nur eine Erwartung von 4,48 Dollar. Also das ist schon wirklich ein massiver Beat dann hier. Und ja, Jamie Dimon, wie gesagt, das ist ja so ungefähr das Gegenteil von Dan Ives, das ist immer so ein bisschen, also immer so ein bisschen Pessimismus ist ja immer mit drin, wenn er redet. Also meint man immer, wir sind kurz vom nächsten Bärenmarkt und so, ja. Also er hat gesagt, die US-Wirtschaft, die ist im vergangenen Quartal widerstandsfähig geblieben. Er hat dann auch hervorgehoben, dass es hier wohl einige Steuerreformen und Deregulierung gibt, die sehr positiv sich auf die Wirtschaft auswirken würden. Er hat aber natürlich gleichzeitig auch einige Warnungen ausgesprochen bezüglich der Zölle, Handelsunsicherheiten, geopolitische Spannung, hohe Haushaltsdefizite und höhere Vermögenspreisen. Also er kann es natürlich nicht lassen, aber ich finde es ja auch mal gut und erfrischend. Aber er macht es ja auch nicht so, dass er jetzt der Crash-Prophet ist oder ähnliches. Deswegen höre ich das mir auch immer ganz gerne an, was er zu sagen hat. Auch wenn man oft nicht danach handeln sollte, weil doch schon sehr oft da sehr pessimistische Schätzungen mit dabei waren, die dann so auch nicht eingetreten sind. Aber wie ich finde, natürlich trotzdem einen wirklich sehr guten Mann da, den sie da an der Spitze haben. Und JP Morgan bleibt bei den Banken immer eine, die mal für eine positive Überraschung gut ist. Und diese ist es auf jeden Fall wieder gewesen. Vor allem eben, wenn man bedenkt, wie stark hier der Beat dann eben war. Also wirklich sehr ordentliche Ergebnisse für JP Morgan.
Die Aktie war vorhin so 1% im Minus. Wir haben jetzt kurz vor Handelsstart, die Aktie ist mittlerweile, ich gucke gerade nochmal, unverändert, also sie holt auf, eins darf man nicht vergessen, ne? Wer sich den Chart mal anschaut, die ist brutal gut gelaufen, also der Markt hat natürlich mit sehr, sehr guten Zahlen gerechnet, dass die kommen, war jetzt auch so. Wir haben auch noch übrigens die Umsätze, waren auch recht deutlich über den Erwartungen, was sehr gut ist, die Risikovorsorge für Kreditverluste lag deutlich unter Erwartungen. Man hat ja, glaube ich, die letzte Zeit schon recht viel Angst immer, dass die US-Verbraucher, man hat auch viele Statistiken gesehen, in Bredouille geraten, weil sie ihre Kredite nicht zurückzahlen können, dass es da immer mehr Ausfälle gibt. Ich glaube, bei Klarna zum Beispiel gab es da Riesenverluste. Aber bei JP Morgan sieht man da noch nicht so viel. Also sieht alles weiter sehr, sehr gesund aus. Man hat sogar die Prognose erhöht für den Nettozinsüberschuss auf jetzt 95,5 Milliarden. Prognose waren 94,9 und die eigene Prognose war bei 94,5. Also unterm Strich, ja, sieht es bei JP Morgan weiter gut aus. Ich denke, wenn die Aktie korrigieren sollte, vielleicht ein bisschen, weil sie gut gelaufen ist, normales Sell the News, aber unterm Strich sieht es da weiter sehr gut aus, muss man sagen.
Ja, wo es aber, wie ich finde, wirklich sehr starke Zahlen gegeben hat, ist bei BlackRock gewesen. Da habe ich jetzt vorher auch reingeschaut, die Aktie ist zwar nicht im Plus gewesen, da kann ich aber nur empfehlen, guckt euch mal die letzten 3 Monate an, da sieht's nämlich sehr grün bei der Aktie aus und das sagen wir auch immer wieder bei den Ergebnissen, wenn so eine Aktie dann nicht negativ reagiert, also nicht irgendwie 5% oder sogar 10% verliert, dann sind es in der Regel auch wirklich starke Zahlen gewesen nach so einem Verlauf, also ich glaube es waren fast 30%, wenn man sich mal so die letzten Monate anguckt und wenn man schaut, also wirklich spektakulär, die Asset Under Management, die sind um 18% gewachsen auf 12,5 und das sind ja Billionen bei BlackRock, das sind nicht mehr die Milliarden, also 12,5 Billionen Asset Under Management, wirklich sehr stark, also die Gesamtsumme ist um 18% hochgegangen, die Average Asset Under Management sind auch 15% nach oben gegangen, Umsatzwachstum lag hier bei 13% beim Unternehmen, das ist also das Q2 2025 auch eine wirklich starke Entwicklung. Das Net Income insgesamt 7% nach oben und das unterstreicht nochmal. Also, dass es auch so allgemein dem Aktienmarkt eigentlich ganz gut geht. Sie haben hier weiter wirklich extrem starke Entwicklungen gehabt, hier vor allem eben bei den Assets. Ist natürlich dann eben auch immer so ein bisschen aufgrund der stark gelaufenen Kurse. Die Netflows, die sind nämlich tatsächlich rückläufig gewesen. Aber trotzdem unter dem Strich kann man sagen, eine starke Entwicklung. Die Diluted Earnings per Share, die sind sogar um 16% gewachsen. Also BlackRock hat meiner Meinung nach wirklich stark abgeliefert hier und unterstreicht auch weiterhin ihre starke Marktposition. Und bei BlackRock ist es dann auch so, das könnte auch so allgemein so den Finanztiteln so ein Stück weit wieder so ein bisschen auf die Beine helfen, beziehungsweise weiter diesen, also nicht auf die Beine, weil sie schlecht sind, sondern dass die Rallye da weitergeht, weil vor allem der Finanzsektor ja in den letzten Quartalen wirklich sehr stark gelaufen ist.
Ja, also Aktie ist so 2,5% im Minus, was ein bisschen unter Erwartung war, aber wirklich minimal war der Umsatz. 5,42 Milliarden, da waren die Schätzungen bei 5,46, aber das ist halt unterm Strich minimal. Die Aktie hat wirklich einen brutalen Run hingelegt seit seit 23. Juni von $970 auf über $1,100 jetzt. Ne? Für so eine Aktie ist krass. Deswegen, das ist, glaube ich, für mich jetzt so ein klassisches Sell the News mal. Ich glaube, bei dem, also Assets under Management sind natürlich vor allen Dingen deshalb gestiegen, wo du hast gesagt, ne, weil natürlich die Kurse stark gestiegen sind und deswegen wächst das natürlich mit an. Es sind auch Net-Inflows, gab es 68 Milliarden, da wurde ein bisschen mehr erwartet, meine ich gelesen zu haben, aber die Story und so weiter ist voll intakt und sie sagen auch, sie rechnen weiter mit organischem Wachstum, dafür sind keine Übernahmen nötig, sowas in die Richtung. Ich muss es mir auch nochmal genauer anschauen, auch den Earnings Call und so weiter, was da noch so gesagt wird, aber ja, BlackRock ist bei mir so eine schöne Basisposition im Depot und die ist auch wirklich extrem gut gelaufen, ja, bin ich auch sehr zufrieden mit den Zahlen, muss ich sagen.
Ja, ja, also BlackRock wirklich fantastisch gewesen, genau. Ja. Jetzt sind wir natürlich mal gespannt, ob das jetzt schon so das gute Omen dann für die Berichtssaison ist. Also ich meine, aktuell, es spricht auch wenig dafür, dass es ja eine schlechte Berichtssaison wird, würde ich jetzt mal sagen. Also ich könnte es mir jetzt irgendwie nicht so wirklich erklären, warum man jetzt so pessimistisch sein sollte. Aber es wird auf jeden Fall dann eben heute Mittag interessant werden, schon mal was ASML eben sozusagen hat. Johnson & Johnson kommt noch. Und am Donnerstag die Woche, da sind dann, ja, Pepsi wird sehr spannend, wie ich finde. Das ist ja einer der, ja, geschundensten Titel der letzten Monate.
Ich glaube, die liefern wieder eher schlecht ab, aber mal gucken.
Also Pepsi, der Kursverlauf ist Wahnsinn. Also ja, wie an der Schnur gezogen nach
kommen.
Unten.
Da kann ja eigentlich nichts Gutes kommen. Ne?
Das ist Wahnsinn, ja. Und dann natürlich Netflix, ja. Das wird diese Woche so aus dem Tech-Sektor so ein bisschen...
Das meldet auch noch, oder? Bitte? TSMC meldet, glaube ich, auch noch. So.
Ja, TSMC ist noch mit dabei, genau. Und nächste Woche, da legen wir dann wieder so richtig los dann. Also die ganz interessante Woche wird dann übernächste Woche sein. Da sind sämtliche GAFAM-Werte mit dabei. Wieder Dienstag, Mittwoch, Donnerstag sind alle fünf GAFAMs mit dabei. Aber auch nächste Woche wird sehr spannend, wenn eine Tesla mit dabei ist, eine Thermo Fisher, die ja zuletzt wirklich schwach gelaufen ist, SAP ist mit dabei, IBM, Nestle, Intel, Roche. Also es wird sehr spannend werden in den nächsten Wochen. Deswegen unbedingt auch den Podcast abonnieren und Daumen nach oben natürlich nicht vergessen. Und dann freuen wir uns, wenn ihr auch am Samstag bei der Folge wieder einschaltet. Dann selbstverständlich mit allen Zahlen, die in der Woche die Märkte bewegt und beherrscht haben und auch weiterhin mit allen interessanten Infos, damit ihr immer up to date seid. Deswegen wünschen wir euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.